Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Im August vor 75 Jahren warfen die Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Immer wieder haben Künstlerinnen und Künstler versucht, sich diesem unvorstellbaren Schrecken anzunähern, auch im Comic. Jetzt ist ein neuer Band herausgekommen, Die Bombe von Didier Alconte, Laurent-Frédéric Bollé und Denis Rodier. Wie sich der Band diesem traumatischen Ereignis nähert, habe ich die Comic-Kritikerin Katrin Dirksen gefragt.
Ja, also ich glaube, wichtig ist dafür erstmal zu schauen, woher kommen eigentlich diese drei oder aus welcher Perspektive schauen eigentlich die drei Macher auf dieses Thema. Denn was sehr präsent in der Comic-Geschichte ist, ist ein großer Klassiker namens Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Der hat tatsächlich den Atombombenabwurf in Hiroshima damals als Kind überlebt und hat seine Erinnerungen daran in einem Manga verarbeitet. Also aus dieser Hinsicht kann man sagen, ist eigentlich schon alles zum Thema gesagt. Mhm. Aber Alconte, der so ein bisschen der Initiator des jetzigen Projekts ist, erklärt im Nachwort zum Comic dann, dass er schon als Kind das Gedenkmuseum in Hiroshima besucht hat und dass ihn das Thema seitdem umtreibt. Und ich glaube, aus dieser Perspektive kommt jetzt auch dieses neue Projekt, also aus so einer Perspektive der internationalen Verantwortung, des Verantwortungsgefühls, daran die Erinnerung aufrechtzuerhalten und eben Wissen zu vermitteln. Und deswegen ist es, glaube ich, okay, dass die Geschichte von einem Belgier, einem Franzosen und einem Kanadier erzählt wird und jetzt nicht unbedingt von Japanern.
Sie sagen, da sei im Grunde alles schon erzählt worden in Barfuß durch Hiroshima. Was genau war dort die Geschichte und wie unterscheiden sich jetzt die beiden Bände?
Also es gibt hier jetzt einen ganz anderen erzählerischen Schwerpunkt. In Barfuß durch Hiroshima sind eindeutig die zivilen Opfer im Mittelpunkt. Man hat diesen kleinen Jungen, aus dessen Perspektive erzählt wird. Und hier wiederum steht wirklich das Manhattan Project im Fokus. Also das militärische Forschungsprojekt der USA, das so die Entwicklung der Atombombe und den Bau vorangetrieben hat. Und das fängt wirklich beim Urschleim an quasi. Also dabei, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg Angst davor hatten, dass die Nazis über eine Atomwaffe verfügen könnten. Und es geht dann en Detail wirklich um die Arbeit der Wissenschaftler und auch immer wieder um die Konflikte zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und Militär und Industrie auf der anderen Seite. Und der Abwurf selbst ist dann nur noch wie so eine Art finsterer Höhepunkt, auf den alles zusteuert.
Das klingt jetzt A, sehr, sehr umfangreich und B, ja, möglicherweise doch auch so ein bisschen trocken. Also ich stelle mir da gerade im Grunde vor allem Bilder von Amtsstuben vor. Ist das so?
Also umfangreich erstmal ist es definitiv. Wir sprechen hier von über 450 Seiten. Man kann sich vorstellen, was das für ein Rechercheaufwand ist bei dem Thema und natürlich auch ein riesiges Zeichenpensum für einen einzelnen Zeichner, ja. Rodiers Vorteil ist dabei so ein bisschen, dass er viel an Superhelden-Comics in der Vergangenheit gearbeitet hat, Superman und sowas. Und bei diesen seriellen Formaten ist man schnelles Arbeiten ja durchaus gewohnt. Also umfangreich definitiv. Mhm. Trocken würde ich sagen, ist es aber gar nicht, weil die Erzählweise total an Filme erinnert. Also wir haben ganz viele verschiedene Figuren, verschiedene Schauplätze auf der ganzen Welt und zwischen denen gibt es irrsinnig schnelle, ja, ich würde es fast Szenenwechsel nennen. Also es werden ganz viele Handlungsstränge parallel erzählt. Es entstehen dadurch manchmal so ein bisschen die gleichen Probleme wie bei einer Verfilmung von historischen Ereignissen. Man kennt das ja, da muss dann mal eine Zeit übersprungen werden und dann werden die Ereignisse, die nicht erzählt werden konnten, irgendwie versucht im Dialog unterzubringen. Also an solchen Stellen ist das manchmal ein bisschen schwerfällig. Aber dafür lernt man eben auch unheimlich viel. Also ich glaube auch jemand, der schon mal irgendwie eine Doku über das Thema gesehen hat, wird hier definitiv noch Neues lernen.
Kann ich mir gut vorstellen. Gab es für Sie jetzt persönlich, die Sie auch diesen ersten Band doch schon so gut kennen, Aspekte, die die Geschichte wirklich auch nochmal für Sie ganz neu geweitet haben?
Definitiv. Also hier treten natürlich einerseits die großen Namen auf, die man so mit der Atombombe irgendwie verbindet. Also Robert Oppenheimer, US-Präsident Truman, auch Albert Einstein immer mal wieder am Rande. Aber Hauptfiguren sind eigentlich Personen, die in der Historie jetzt nicht so wahnsinnig bekannt sind. Also ein Protagonist ist hier zum Beispiel Leo Szilard. Das war ein ungarisch-deutscher Physiker, der schon vor den Nazis geflohen war und der ganz wichtige Grundlagen für die Forschung gelegt hat an der Atombombe. Aber nach den ersten Tests hat er sich dann ganz vehement gegen die Nutzung eingesetzt und so eine Art Widerstand unter den Wissenschaftlern organisiert. Also der steht hier sehr anschaulich für dieses moralische Problem mit der Bombe. Und was ich zum Beispiel auch noch gar nicht wusste, dass im Rahmen des Manhattan Projects Forscher heimlich Krankenhauspatienten in den USA Plutonium gespritzt haben, um zu erforschen, wie sich das im menschlichen Körper verhält, also wie sich das einlagert, wie schnell es sich wieder abbaut. Also man hat hier diese ganzen Nebenschauplätze des Manhattan Project sozusagen. Und durch diese ständigen Ortswechsel und das parallele Erzählen kriegt man wirklich ein gutes Gefühl für die zeitliche Entwicklung und für die ganzen historischen Zusammenhänge.
Frau Dörksen, Sie haben vorhin gesagt, dass der Zeichner Denis Rodier in der Vergangenheit auch schon für die Superman-Reihe gezeichnet hat. Hat denn dann dieser Band, also die Bombe, stilistisch auch doch vielleicht so eine gewisse Nähe zu Superhelden-Comics?
Ja, also Rodier zeichnet hier mit ausschließlich schwarzer Tinte, genau wie im Superman zum Beispiel. Und er hat auch definitiv einen Hang zum Bombast. Also es fängt zum Beispiel damit an, dass das Uran im Comic selbst erzählt, wie es entstanden ist. Und in solchen bedeutungsschwangeren Momenten zeichnet Rodier am liebsten Splash-Pages, also große Seiten, über die sich ein komplettes Panel erstreckt. Und er benutzt dann total gerne so physikalische Elemente wie Atome, die er irgendwie ins Bild einwebt. Er zeichnet auch mit Vorliebe besonders imposante Architektur. Also man sieht definitiv, wo er herkommt. Aber nun müssen sich ja diese Superhelden-Comic-Alben meist an ein bestimmtes Format halten. Also meist an eine bestimmte Seitenanzahl, einen bestimmten Seitenaufbau. Und hier hat Rodier jetzt wesentlich mehr Freiheiten und einfach Platz, um sich künstlerisch auszuleben. Das heißt, wir haben öfter mal Panels, die ganz ohne Dialoge auskommen und die dann mehr so symbolisch aufgeladene Zeichnungen haben. Zum Beispiel benutzt er ganz oft Bildelemente, die schon die Form des Atompilzes vorwegnehmen. So Eidotter oder Zigarettenrauch, der dann fast aussieht wie so ein Atompilz. Und wenn es dann gegen Ende geht, also zum Abwurf der Bombe in Hiroshima, nimmt er dann auch visuell ganz klar Bezug wieder auf Barfuß durch Hiroshima, auf den großen Klassiker.
Katrin Dörksen über die Bombe von Didier Alcant, Laurent-Frédéric Bollet und Denis Rodier. Erschienen ist der Band mit 472 Seiten im Carlsen Verlag, Kostenpunkt 42 Euro. Eine Art Popstar wider Willen ist der Berliner Virologe Christian Drosten ja schon lange. Die Berliner Punkband ZSK hat jetzt eine kleine Hymne auf den Berliner Virologen herausgebracht und ihn damit auch ein Stück weit zu einer kleinen Ikone des Punk werden lassen. Thema in unserem anderen Podcast-Beitrag, den Sie sich auf jeden Fall auch noch geben sollten. Und dass Sie den Kompressor-Podcast abonnieren sollten, das möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch gerne nochmal raten. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch in der DLF-Audiothek.